Ich habe mir wirklich sehr, sehr lange überlegt, was schenke ich eigentlich Thomas Wagner zu Weihnachten? Das ist schwierig, wenn wir am 23. noch einen Tag vorher aufnehmen und die letzte Folge für dieses Jahr. Es ist ja völlig verrückt, dass dieses Jahr schon wieder vorbei ist. Aber ich habe ein Geschenk gefunden. Ich habe gedacht, du darfst es eigentlich erst morgen öffnen. Aber und ihr draußen, ihr Tausende von Menschen, dürft es ihm natürlich nicht weitererzählen, was er von mir bekommt. Aber er hat einen Zwei-Punkte-Schnitt in diesem Podcast erreicht, er darf bleiben.
Denn ich bin ja, wie haben wir nochmal vor 3 Wochen gesungen? Merlin.
Merlin, wo bist du?
Ja, das werden wir natürlich gleich noch vertiefen. Danke für dieses Geschenk.
Ne? Also, sehr, sehr gerne.
Ich freue mich natürlich, bei meinem Herzensclub zu arbeiten. Und der Thorsten und ich, also unser Technikchef, der ja auch auf unserer Insta-Seite zu finden ist.
Brutal. Eier, wir brauchen Eier. Geht mal gucken bei Insta.
Wie viele Leute mich angeschrieben haben. Ey, der Technikchef, was für ein cooler Typ und sowas.
Ja, also, ja. Das ist der schöne Thorsten plötzlich. Also ich bin raus.
Fast. Wir haben uns was überlegt, der Thorsten und ich, als Geschenk für dich. Wir haben ja früher mal hier face to face haben wir diesen Podcast aufgenommen.
Ja.
Wir haben für dich ein Geschenk gekauft, damit du uns einfach in Köln mal besuchen kommst. Du bist ja ab und zu noch beruflich hier.
Ja.
Du bekommst von uns eine Flasche weißen Tequila vom Thorsten und mir.
Man sollte private Geschichten nicht vor dem Podcast erzählen. Tut man es doch, braucht man vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, mein lieber Freund, also ich Tequila, du darfst im Podcast bleiben, alles ist gut. Es ist eigentlich perfekt für Weihnachten.
Eins muss ich dir noch erzählen, pass auf, weil wir ja so schön in Weihnachtsstimmung schon sind. Mhm. Es ist ja echt nett, dass viele Leute einen anschreiben und auf unseren Podcast wirklich Bezug nehmen. Ich habe es gerade eben gesagt, dann auf den Technikchef. Jetzt hat mich letzt ein, doch wie ich finde, sehr versierter Fußballfan aus dem Münsterland angeschrieben. Also der lässt manchmal so Gedanken auf meiner Seite, dann auch auf meiner privaten. Da finde ich mich echt gut wieder. Und der meinte dann, am 7.2. spielt der HSV in Münster. Ob ich dann noch mal in die Gorilla-Bar kommen würde.
Die Gorilla-Bar ist schon alleine schon.
Genau, das hatten wir ja schon besprochen. Er hat gemeint, er würde dann für Getränke sorgen, er würde für nette weibliche Damen sorgen, die bedienen und sowas und würde mich dann einfach vorstellen, mich als den schönen Mike. Da musste ich so lachen. Finde ich wirklich herrlich. Dass man, oder wenn man Bilder, du hast es ja gesagt, mein Anzugsbild von letzte Woche, da stand dann drin, endlich fällst du nicht mehr hinterm schönen Mike ab. Also das hat sich schon etabliert. Du bist so die Benchmark, das muss man sagen.
Ja,
und bei der Gelegenheit auch schöne Grüße ins Emsland. Da gibt es einen ganz treuen Fan, der wünscht sich einmal unter dem Kürzel Ansi, wahrscheinlich von Ansi Suhun, unserem Mittelfeldspieler, einmal ein Grüße ins Emsland. So habe ich das jetzt auch noch freudig gemacht. Jetzt können wir über Fußball reden, mein Lieber.
Ja, aber liebe Grüße, also ich meine an dieser Stelle auch mal liebe Grüße an alle, die uns schon folgen bei Insta. Ihr seid wirklich völlig irre, das ist richtig gut. Macht gerne auch so weiter und es gibt teilweise auch wirklich Kommentare, da liege ich wirklich komplett flach auf der Couch, weil ich denke irgendwie, wie geil. Also es werden schon irgendwie genau das, was du sagst, alles übernommen aus diesem Podcast. Ich warte nur drauf, dass irgendwann mal die Geysir-Posts kommen und letztendlich auch die Feuerwehr aus Baden-Baden-Posts. Also,
ich habe sogar noch ein Video vom Geysir, wie der hochgeht, den muss ich mal hochladen.
Ja, das ist aber, du drehst du jetzt Selfies, irgendwie, Selfie-Videos?
Nein! Das ist, um Gottes Willen. Andernach ist doch der größte Kaltwasser-Geysir der Welt.
I know.
Das ist wirklich ein beeindruckendes Schauspiel, wenn das da rauskommt.
Ja, das ist es bei dir auch. Aber
ja. Noch mehr. Also bitte, jetzt benimm dich hier. Ne?
Nein, ich meine, wenn es auch übersprudelt bei dir, das meine ich.
Okay,
diese Bilder, Biegelwelpen. Lass uns doch mal beginnen in der ersten Fußball-Bundesliga. Letzter Spieltag vor der Winterpause. Legendäre Frage natürlich auch. Sie wird langsam legendär. Was war denn das Spiel, das dich am meisten beeindruckt hat?
Irgendwie, glaube ich, stellen wir die Frage vor allen Dingen deshalb, weil eigentlich, das haben wir ja letztes Mal rausgearbeitet, gefühlt gar nicht so viel in dieser Bundesliga-Hinrunde passiert ist. Vorne stehen die man erwarten kann. Unten stehen die man erwarten kann. Aber ich fand, der Spieltag war doch in gewisser Art und Weise bemerkenswert.
Absolut.
Ja. Also fangen wir doch mal an, würde ich sagen, dass die Bayern ihren Wackler doch in der Bundesliga gegen Leipzig schon eindrucksvoll korrigiert haben und dass Leipzig von irgendwelchen Dingen, wir wollen da sein und wir wollen die Meisterschaft nochmal spannend machen, ganz wenig gezeigt haben.
Das stimmt. Das stimmt. Und ich hätte auch nicht gedacht, nachdem Leipzig auch wieder, wie soll ich sagen, mehr Energie hatte und auch sich durch die Spiellaune und die Ergebnisse auch wieder mehr Power geholt hat, dann 5-1 untergeht. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Und da gibt es ja dann das ein oder andere Interview auch. Oder es gab ein Interview in Welt-TV, glaube ich, von Oliver Minzlaff, dem Red Bull-Chef, der ja sich schon ein Stück weit hinter den Trainer gestellt hat, aber auch im gleichen Zug, ich weiß nicht, ob es das gleiche Interview war, aber auf jeden Fall de facto einfach auch nochmal die Geschichte von Jürgen Klopp erzählt hat, die so ein bisschen Fanboy-mäßig klang. Alles insgesamt irgendwie schwierig, finde ich, bei diesem Verein. Irgendwie die ganze Materie ist irgendwie, boah, da blubbert es irgendwie brausemäßig bei mir auch über im Kopf. Aber du hast schon recht, die Bayern sind zurück. Sie haben einfach bockstark gespielt. Es ist irgendwie so, als ob nichts gewesen wäre. Das gehört dann vielleicht auch mit dazu, wenn man Meister werden will. Und ich meine, die graue Eminenz vom Tegernsee hat bei einem schweren Roten ja schon relativ früh in der Saison gesagt, dass er die Garantie gibt, dass Deutschland, dass Bayern München.
Ja, gut, da hatten sie aber noch 9 Punkte Vorsprung vor Bayer Leverkusen.
Ja, also, das macht ja nichts. Für Uli macht das ja nichts.
Ja, ja, klar.
Also 1 oder 3 Punkte.
Das ja, ist aber ja jetzt ist es ja so, dass du sagen kannst, also oben kommt keiner mehr ran. Mit Ausnahme eventuell Leverkusen, weil Leverkusen hat das Heimspiel noch gegen die Bayern. Leverkusen ist ja spätestens seit Alonso sowas wie der Angstgegner. Wenn es da einen Sieg geben werde, hast du einen Punkt, weil Leverkusen im Moment auch den Eindruck macht, dass sie nicht mehr unnötig Punkte liegen lassen. Also ich würde sagen, die Bayern sind der große Favorit auf die Meisterschaft. Aber Leverkusen ist fast wieder in der Verfassung, wie sie es im Meisterjahr waren. Und deshalb sicherlich ein sehr ernstzunehmender Konkurrent. Und für die Bayern ist ja nicht nur die Meisterschaft der Maßstab, nachdem der Pokal schon weg ist, sondern sicherlich auch das Finale Dohorn. Und da haben wir ja schon rausgearbeitet, dass es dieses Jahr für meine Begriffe international gar nicht diese Top-Top-Top-Mannschaft gibt. Das habe ich Top-Top-Top schon wegen Guardiola gesagt, der mit Manchester City von einer Absolut. Niederlage in die andere taumelt. Ja. Aber die Mannschaft, die Schwäche teilweise in der Defensive, in den großen Spielen oder auch mal die individuellen Aussetzer. Ich glaube, das muss Kompany in den Griff bekommen. Aber ich finde, man kann schon sagen, für sein erstes halbes Jahr und dafür, dass er eigentlich Trainerlösung Nummer 7 oder 8 war, finde ich, hat er das schon mit einer bemerkenswerten Souveränität gelöst.
Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, du hast es völlig richtig gesagt, dass Max Eberl ja mit Kalle Rummenigge auf der Couch saß und gesagt hat, hier auch noch ein bisschen Chips, so wie beim letzten Mal, und lass mal gucken, wer da noch so ist. Also, aber da gibt es ja auch andere Clubs, da kommen wir später zu, die würfeln und die einfach auch schon Verhandlungen führen und die auch schon im Grunde genommen abgehakt sind und dann passiert was ganz anderes. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist erstaunlich, aber 3x5-1, das fand ich schon mal ganz geil, weil es gab einfach viele Tore.
Übrigens einen Satz noch, wir haben ja in den letzten 1,5 bis 2 Jahren Max Eberl sehr oft hart kritisiert. Dazu würde ich auch in allen Punkten stehen. Trotzdem muss man jetzt auch mal für ihn einmal ein Lob aussprechen. Also die Personalie Kompany geht ja auf seinen Hut. Und nach all diesen Absagen einen Trainer zu holen, der damit noch nicht beschädigt ist, das hat er schon gut hinbekommen. In Sachen Abgängen, den völlig überteuerten Kader zu verschlanken, da tut es sich ja noch ein bisschen schwer. Jetzt die neue Personalie Sané, der gerade so zu reflektieren scheint, oh, ich habe bisher doch noch nicht so viel für mein Geld gemacht. Also wenn ich weiter spielen möchte bei den Bayern, muss ich mich ein bisschen anstrengen. Das war am Freitag mal ein ordentlicher Auftritt. Und dass Kompany dann auch tatsächlich glaubwürdig vor der Mannschaft macht. Okay, Pavlovic ist zwar wieder zurück, aber ich lasse Goretzka spielen. Obwohl Goretzka in den großen Spielen jetzt auch nicht so überzeugt hat, dass man sagen könnte, das war eine völlige Fehleinschätzung vor Beginn der Saison. Aber ich glaube, sowas kommt in der Mannschaft gut an. Also Kompany hat das Leistungsprinzip da erhoben und ja, ich wiederhole mich gerne, macht's gut bei den Bayern.
So, aber da bin ich nicht ganz bei dir. Sorry, aber das schreibe ich nicht Max Eberl zu, dass er ihn geholt hat vielleicht. Aber es ist einzig und alleine Verdienst von Vincent Kompany. Ich glaube, das liegt wirklich nur an ihm. Es liegt daran, dass er eben einfach auch mal Spieler war. Ich glaube, da gibt es viele Spieler, die ihn in irgendeiner Form bewundern, wäre zu viel gesagt, aber die ihm folgen, die auch den Sound, du hast es angesprochen, gut finden. Also das war ein riesen Glücksfall. Das hätte auch genauso gut schiefgehen können. Aber die Person überhaupt, erstmal grundsätzlich, wir kennen den jetzt nicht privat, aber alles das, was man ihm von ihm medial sieht, alles, was man eben auch bei YouTube irgendwie raus erhaschen kann, das ist schon stark, so wie er mit.
Ja, aber trotzdem musst du diesen Mann ja mal für den Posten finden. Also das darf man ruhig schon, finde ich, auch dann bei Eberl mal auf der positiven Seite.
Aber da ist es für mich interessant zu wissen, hat Eberl ihn gefunden oder war es tatsächlich ein Scout oder waren es halt Menschen da irgendwie im Team bei Bayern München? Das sind so Sachen, die würde ich dann schon gerne genau wissen.
Ja, aber das ist ja schon so, wenn du ein versierter Bundesliga-Player bist, und das war Eberl ja über lange Zeit in Gladbach, dann hast du natürlich schon eine Liste von möglichen Trainern immer im Kopf. Das haben wir auch gesehen in letzter Zeit, dass das teilweise bei anderen komischerweise nicht so der Fall ist. Und dann weißt du schon, was passen könnte. Also natürlich werden die gescoutet, aber die Entscheidung trifft dann ein anderer. Also für Fehleinkäufe die Obersten verantwortlich machen und für gute Griffe nicht, das fände ich dann ein bisschen schwierig. Also ich finde, in dem Falle hat Eberl nach vielen Absagen und wo sie sich fast schon der Lächerlichkeit preisgegeben haben, mit Kompanie einen guten Mann bekommen.
Gut, dann ist das mein zweites Weihnachtsgeschenk. Ich lasse dir den Punkt. Und,
wie gnädig.
Ja. Es gab aber auch ein fantastisches, also neben dem 5-1 von Leverkusen gegen Freiburg, da ist der, was ist mit Schick los? Also irgendwie ist der auch irgendwie in den Zaubertrunk gefallen.
Ja, der hat, ich glaube, er profitiert gerade im Moment so ein bisschen davon, dass Boniface verletzt ist. Ja. Das tust du ja immer als Konkurrent, aber diese Rolle, ich spiele eigentlich fast immer, jetzt war er ja selber mal kurz angeschlagen, wenn alles normal läuft. Ich glaube, das tut ihm sehr gut. Bei ihm geht es ja auch darum, verlängern oder verkaufen. Ich finde, Schick läuft immer so ein bisschen unterm Radar. Den haben sie ja damals aus Rom geholt. Da hat man schon gemerkt, okay, der weiß, wo die Kiste steht, aber man hat immer das Gefühl, der schöpft nicht alles aus. Also Schick ist gerade kurz davor, sich in so eine Liga zu ballern, der begehrtesten Torjäger in ganz Europa. Das ist richtig gut. Was Wirt spielt, ist eh, also das ist einfach unglaublich, wenn die Gegenspieler schon sagen von Freiburg, es ist ein
Habe ich auch gesehen, ne? Ja.
Es ist ein Genuss. Das war ja ein bemerkenswertes Interview von Michael Gregoritsch, der ja eh ein guter Typ ist. Der sagt dann, hoffentlich verletzt der Junge sich nicht, ne? Also direkt nachdem du so praktisch vorgeführt wurdest, also das ist schon, der ist einfach, und dass er unter die Top 10 gewählt wurde bei der FIFA-Wahl, ist auch kein Zufall. Also Florian Wirtz ist für mich, der ist so gut, das ist jetzt schon Weltklasse, muss ich sagen.
Ist das so jemand, der wirklich das Zeug hat, mal wieder so ein deutscher Spieler zu werden, der so einen internationalen Glanz hat, so ein wirklich ganz, ganz großer zu werden, der vielleicht sogar, keine Ahnung, so eine Ära, Ronaldo, Messi, so ist das die Liga, wo er hinkommen kann oder ist er sogar schon da?
Also Ronaldo, Messi, das ist ja, ich würde jetzt sagen, so in den letzten 20 Jahren wirklich das absolut Höchste. Das sind die zwei Besten, ja vielleicht noch, wenn du den einen oder anderen von Real noch dazu nimmst oder zwei der ewig fünf Besten in den letzten 20 Jahren. Das ist natürlich die allerhöchste Benchmark, aber ich finde, das wird's. Und auch Musiala, zwei Spieler, die absolut den Glanz jetzt schon verkörpern. Die sind für mich beide jetzt schon Weltklasse. Mhm. Wie lange sie das bleiben, das hat ja auch immer ein bisschen was mit Verletzungsproblemen zu tun. Passt der nächste Wechsel, wenn Wirtz irgendwo hingeht, ne? Spielt er dann auch so regelmäßig? Hat er den Trainer, der auf ihn so eingeht wie Alonso? Ich finde, Alonso macht das auch sehr temperiert. Der lässt ihn auch mal draußen sitzen, obwohl Wirtz ja gefühlt eigentlich jedes Spiel machen möchte, damit die Kraft nicht ausgeht. Musiala hat eine starke EM gespielt. Wirtz hatte zwischendurch auch mal ein schlechtes Spiel, war aber gegen Spanien im Crunch-Time-Spiel richtig stark. Und von der Spielfreude her könnten die schon beide so viel Glanz und Glamour verbreiten wie die absoluten Weltklasse-Spieler. Ob es dann in dem langen Zeitraum auf dem Niveau der von dir genannten ist, das sei dahingestellt. Aber wie gesagt, das Attribut Weltklasse würde ich Ihnen jetzt schon zusprechen.
Ja, ich frage es deshalb, weil Gregor Rütscher so mehr oder weniger auch angedeutet hat, dass das vom anderen Stern ist, ne, was der da so spielt, ist das Wahnsinn.
Also was Wirt spielt, finde ich, wenn du dem am Spielfeldrand zuguckst, das ist einfach, du sitzt einfach nur da und selbst wenn dich gar nichts mit Bayer Leverkusen verbindet, das ist einfach nur eine Freude, dem beim Fußballspielen zugucken zu können.
Hat er aber jetzt verlängert oder hat er nicht verlängert? Das ist ja noch nicht offiziell.
Nee, also sie haben es ja, es gab ja eine Pressemeldung von Bayer Leverkusen, diese Meldung, die wir letzte Woche dann vom Kicker auch weitergetragen haben, dementiert hat. Der Kicker ist ja höchst seriös, also dass die mal eine Meldung raushauen, die nicht stimmt, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich denke mal, dass es zumindest in die Richtung läuft und ich sehe eigentlich auch gerade im Moment keinen Grund, warum Wirtz nicht verlängern sollte, um noch mindestens ein Jahr in Leverkusen zu bleiben. Und ich habe dann noch irgendwo den Eindruck, dass er dann vielleicht den Schritt ins Ausland, denke mal Spanien oder England, dann wagt. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Karriereweg. Die macht so viel Spaß zu kicken. Ich finde, und das hat jetzt nichts mit meiner grundsätzlich sehr kritischen Haltung zu den Bayern zu tun, er braucht diesen Schritt zu den Bayern nicht. Er kann auch direkt ins Ausland gehen, zu einem Weltklub.
Finde ich total. Und da fällt mir eigentlich nur Real Madrid ein. Ich glaube, also zu City würde ich ihn jetzt never ever packen. Ich würde ihn auch in irgendwo in die englische Liga nicht unbedingt reinstecken. Vom Aleph, einfach vom Spiel würde ich es jetzt immer nach Spanien irgendwie.
Ja, aber ich glaube, dass er gerade auf diesem Niveau, weil du ja darauf hinzielst, dass England, dass das Spiel grundsätzlich viel schneller ist und es da auch gefühlt viel härter ist und auch mal auf die Hölzer geht. Wenn ein Spieler so eine Ballbehandlung hat wie Florian Wirtz, dann wird er sich auch da durchsetzen. Und das Spektakel, das Größte, also die Liga an sich ist natürlich in England die spektakulärste. Klar hat Real den größten Ruf und den größten Glamour, aber da spielst du dann halt auch mal in Leganés oder bei Rayo Vallecano, nichts gegen diese Vereine. Es gibt auch übrigens Ipswich Town und Wolverhampton in England, gar keine Frage. Aber die Strahlkraft der Premier League erscheint mir dann als Gesamtes doch noch ein bisschen größer. Aber warum, also der kann zu Real gehen, der kann aber auch zu Barcelona gehen, um die nach den Jahren des Darbens mal wieder hochzubringen. Manchester City, wenn Guardiola bleibt und eine neue Mannschaft aufbaut, hat sicher, glaube ich, auch so eine Strahlkraft auf Spieler, dass du hinkommst. Liverpool ist ein geiler Verein. Arsenal würde, glaube ich, zum Beispiel auch hinpassen, von der Art, wie die spielen. Ja, also ich glaube, wenn du zum Beispiel zu Bayern gehst, dann weißt du, in den nächsten 10 Jahren holst du 8-mal die deutsche Meisterschaft und stehst wahrscheinlich 2-mal im Champions-League-Finale. Das ist irgendwie so gesetzt, weil die Bundesliga dafür einfach nicht ausgeglichen genug ist, um den Wettbewerb zu haben, um auch weltweit Strahlkraft zu haben, glaube ich, ist es dann England oder die beiden genannten spanischen Clubs.
Wir werden es erleben, wir werden es sehen. Und was mich besonders gefreut hat an diesem Wochenende, sind 2 Ergebnisse. Einmal Dieter Hecking ist zurück mit 2-0 gegen Heidenheim. Falk Schmidt muss jetzt, glaube ich, wirklich langsam Sorge haben. Und St. Pauli gewinnt 1-0 gegen Stuttgart. Ich glaube, das ist die größte Überraschung des Spieltages. Jetzt setzen sie sich so, wenn man das überhaupt sagen kann, bei dieser Dichte auch da unten so ein bisschen ab, zumindest von den Abstiegsplätzen. Waren aber also gerade das Spiel Bochum gegen Heidenheim hat mir jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht, da waren sehr viele Emotionen drin. Auch wenn man so die Bilder gesehen hat nach Spielschluss bei St. Pauli, aber auch so einmal ein Durchatmen. Das waren zwei Spiele, die viel, viel Spaß und auch Werbung für den Fußball gemacht haben. Wie siehst du es?
Ich finde, dass St. Pauli bemerkenswert vor allem den Auswärtsauftritt, weil es der dritte Sieg in Baden-Württemberg, Freiburg, Hoffenheim und Stuttgart gewonnen. Also die Luft scheint ihnen ganz gut zu tun. Spielen einen disziplinierten Fußball. Wir haben ja am Anfang der Saison auch gedacht, oh, geht das gut, dass Alexander Plessin einen ganz anderen Stil pflegt, als das, was Fabian Hürzeler vorher gemacht hat. Mhm. War natürlich auch ein Stück weit intelligent zu sagen, wir werden nicht so dominant einfach sein qua der Qualität der Gegenspieler. Am Anfang hat man gedacht, boah, da hat er Saad lange draußen gelassen, Al-Folayan. Geht das gut? Aber sie gewinnen immer dann ein Spiel, wenn man das Gefühl hat, jetzt kann es gerade so ein bisschen knapp werden. Und wenn man sieht, dass Bochum und Kiel gewonnen haben, dann war es ja auch wichtig für St. Pauli zu gewinnen.
Ja.
Also Respekt, wie sie es in der Bundesliga machen. Und der große Verlierer im Tabellenkeller ist Heidenheim. Und ich finde es da jetzt sehr interessant zu beobachten, wie das weitergeht. Denn ich weiß nicht, ob du diese Meldung unter der Woche gesehen hast. Jetzt hat Frank Schmidt Maloney erstmal suspendiert, weil der seinen Vertrag nicht verlängert, sei der nicht ganz im Fokus. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass man in Heidenheim sagt, okay, du spielst nur noch, wenn du deinen Vertrag verlängerst. Vielleicht ist es die ungeklärte Situation. Trotzdem darf man jetzt auch mal anmerken, das sind jetzt langsam so Begleiterscheinungen, wie sie auch bei anderen Bundesligisten in der Krise sind.
Ja.
Es waren dann irgendwann doch ein paar Phrasen da, die man früher nie gehört hat.
Ja. Und
jetzt wird dann mal ein Spieler suspendiert. Das hätte man sich nie vorstellen können, weil Maloney ja ein vom Arbeitsethos über jeden Zweifel erhabener Profi ist. Und du hast das Gefühl, alles, was 17 Jahre irgendwie geklappt hat, das läuft dir jetzt aus der Hand raus. Und sorry, dass man das sagen darf, wir haben sie auch oft genug gelobt. Im Moment wirkt das so ein bisschen ratlos, was sie da in Heidenheim an Situationen vorfinden.
Und ich bin hier in diesem Podcast ja auch für total verrückt erklärt worden, als ich irgendwann mal die Frage gestellt habe, kann es sein, dass Frank Schmidt irgendwann auf der Strecke dann doch den Wintermantel nicht braucht und die Übergangsjacke einfach nicht ausreicht und er dann vielleicht dann doch nach dieser langen Zeit in Heidenheim die Segel streichen muss und
Bruno Da würde ich immer noch sagen, niemals.
Ja, da halte ich dagegen.
Wenn wird Frank Schmidt selber, würde der sagen, du, ich habe hier keinen Impuls mehr, versucht was anderes. Niemals würde der entlassen werden. Also wenn der entlassen wird, dann mache ich erstmal einen Monat Podcast-Sabbatical.
Oh, Also ihr habt es gehört, Copy-Paste. Ich bin sehr gespannt, was das irgendwie so um den Rückrunde nach dem...
Nein, die würden auch mit dem absteigen. Die würden es genau machen wie Christian Streich. Doch, natürlich würden sie mit dem absteigen. Jede Wette. Jede Wette. Warum sollen sie den auch entlassen? Warum? Alles, was
das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach erklärt. Weil man in Heidenheim eben nicht mehr diese kleine, muggelige Stadt ist, sondern da sind mittlerweile Ansprüche.
Nein.
Und weil es so ist, dass da auch Geld ist. Und weil auch im Hintergrund hundertprozentig Menschen dafür sorgen, dass Heidenheim weiterhin in der ersten Bundesliga bleiben soll. Und dann stellt sich irgendwann, und leider ist so der Fußball auch so brutal, oder er kann so brutal sein, dass man dann auch sagt, also alle Ehrenwert, aber wir müssen weiter, liebe Kollegen. Und ob man es ihm dann anbietet, dass er das selber macht, oder ob man es selber entscheidet, das ist ja dann irgendwie...
Nein, ganz klarer Einspruch. Wie gesagt, okay. In Freiburg hat man das auch gemacht. In Freiburg gab es damals dann auch irgendwann Ansprüche. Die waren sogar auch im Europapokal. Auch in Freiburg wurden dann gute Gehälter gezahlt. Also da würde man mehr verlieren als nur ein Jahr Bundesliga-Zugehörigkeit. Du hast recht, das ist eine wirtschaftlich nicht schwache Region. Das heißt aber nicht, dass die jetzt einen riesen aufgepumpten Etat haben. Und nochmal, man hat vor der Saison Beste, Dingchi, Sesser und Kleindienst verloren. Also die mit 39 von 51 Toren. Dass das so jetzt läuft, das musste man einkalkulieren. Und das würde der Holger Sandwald niemals machen. Also da würde ich alles für verwetten, wofür ich jemals gestanden bin. Ich frage mich nur, ob Frank Schmidt dann irgendwann sagen würde, okay, jetzt mache ich nochmal die Tretmühle zweite Liga. Oder ob er dann sagt, das ist jetzt vielleicht irgendwann auserzählt, wenn es denn nach unten geht. Ich glaube schon, dass die sich jetzt im Winter nochmal straffen. Vielleicht holt man noch mal einen Neuzugang. Körperlichkeit ist eine Basis des Erfolges. Und wenn du dann 6-mal in Europa rumreist, das macht was mit dir. Ich habe damals gedacht, als sie so gut in die Bundesliga-Saison reingestartet sind, ich glaube mit 6 Punkten nach 2 Spielen und diesen Erfolgen in Europa, dass es dafür reichen würde, die meiner Meinung nach relativ schwache Konkurrenz im Keller hinter sich zu lassen. Es geht im Moment gar nichts mehr. Sie spielen noch keinen guten Fußball. Es ist noch nicht mehr, dass du das mit Pech machen kannst. Ausnahme zweiter Halbzeit. Stuttgart ist auch gar nicht dieser Geist des Wehrens so da. Einzelne Spieler wie Wanner zum Beispiel, der so hoch gelobt wurde, sind im Moment auch total überfordert. Wie gesagt, ratlos, aber es ist am Ende des Tages auch eine Qualitätsfrage.
Qualitätsfrage, ist es aber vielleicht letztendlich auch eine Kopfsache, dass man irgendwie feststellt, das ist doch relativ fragil, jetzt hängen wir doch unten drin, jetzt kommt Bochum, die haben eine gewisse Wucht und die wollen jetzt auch, und also kommt da auch eins zum anderen, passiert da was im Kopf? Und dass man dann sagen kann, so, okay, es ist vielleicht nicht nur einfach die Qualität, sondern es ist auch vielleicht die
Klar, Qualität. Natürlich, jetzt ja. Jetzt ist die Selbstverständlichkeit weg. Jetzt weißt du eigentlich, bei jeder ersten Chance des Gegners ist der Ball drin. Du weißt, unsere Stützen funktionieren im Moment nicht. Ja. Du kommst gar nicht in die... Absolut richtig. Das ist sicherlich ein Kopfproblem. Und auf der anderen Seite hast du jetzt halt die Mannschaften, die unten so ein bisschen sind. Wenn Bochum vielleicht noch die 2 Punkte aus dem Unionsspiel zuerkannt bekommt, dann sind es eben nur noch 2 Punkte bis zum Relegationsplatz. Holstein-Kiel muckt auf. Die gewinnen einfach mal 5-1 gegen Augsburg. Ich wusste gar nicht mehr, 4 oder 5. Muss ich jetzt selber nochmal gerade drauf gucken. Heidenheim, wie gesagt, ist der Trend ganz klar nach unten. Nee, das ist schon eine Kopfsache. Und jetzt müssen übrigens auch langsam Union, also das war ja auch so ein bisschen dein Posterclub 2, und Augsburg aufpassen. Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Bo Svensson gerade auch völlig mit seinem Latein am Ende ist.
Völlig.
Ja, hat ja in Mainz Bemerkenswertes geleistet. Bei Union einen sehr guten Saisonstart gehabt. Man muss aber auch sagen, Bo Svensson ist schon auch sehr eindimensionell in seiner Spieltaktik. Das ist jetzt auch nicht aufregend, wie Union spielt. Das war es übrigens unter Urs Fischer auch nicht. Aber jetzt machen sie dazu auch noch Fehler. Svensson, hat man das Gefühl, plafft im Moment auch alles und jeden so an. Also der versprüht auch keine große Freude. Und das gepaart mit einer gewissen Präsigkeit von Horst Held macht das Ganze vielleicht auch nicht einfacher, wenn jetzt Bochum noch die Punkte zuerkannt bekommen würde. Man hat ja erst mal vorerst Svensson das Vertrauen ausgesprochen. Und ähnliches gilt in Augsburg. Die wollten irgendwie den nächsten Schritt machen. Und Torup hat letztes Jahr, ich kann mich erinnern, ich habe mich zu dem Satz hinreißen lassen, Augsburg spielt ja mittlerweile sogar annehmbaren Fußball. Das war ja eigentlich immer so eher so die Folteradresse der Bundesliga.
Ist es jetzt wieder, finde ich. Aber
finde ich auch. Da geht's jetzt in die Richtung. Und ich weiß auch nicht, ob diese... ich finde, die Mannschaft hat gar keine Identität mehr. Da kommen immer irgendwelche, so ein Verschiebebahnhof. Da kommen irgendwelche Jungs, die durchaus talentiert sind. Die sind aber auch schnell wieder weg. Die vielleicht irgendwie für ein bisschen so für Augsburg stehen. Also das heißt, die schon ein bisschen länger da sind, die werden dann irgendwie auch nicht gestützt. Also ich finde, das ist schon, ja, also wenn du die Mannschaft mal anguckst, hinten Laprovic, Matsima, Jakic ist neu gekommen, Claude Maurice, Retschbecheides, ich glaube jetzt schon fast einer der älteren, Assant oder wie der gesprochen wird vorn, das ist ja keine Mannschaft, mit der sich jetzt irgendjemand, der für den FCA hält, sagt, oh, das sind alles Spieler, die sind schon lange da und die gefallen mir und das ist irgendwie, wir stehen für was.
Also, mit dem war ich in der Schule.
Genau, genau. Oder mit dem war ich auf einer Weihnachtsfeier und bin auf den Knien nach Hause gerobbt und habe morgens die Löcher in der Jeanshose gesehen oder so.
Oder habe meinen eigenen VW Polo eingetreten.
Ja, also, ja. Ja. Zum Beispiel, ja.
Verstehe ich genau. Sag mal, ich habe mal irgendwann gelernt, damals in Baden-Baden als Feuerwehr des SC Baden-Baden, ehemals, will keiner wissen, aber ist so, habe ich irgendwann mal gelernt, dass wenn du Torhüter bist, ne, dann lenkst du doch eigentlich den Ball vom Tor weg. Oh. Also warum ist das bei Eintracht Frankfurt, im Speziellen bei Corbus Santos, anders?
Wenn ich dir nur ganz kurz als Ibero-Lover sagen darf, das heißt Causange.
Oh, Causange.
Ja, ich wollte es dir einfach nur sagen, lieber Mike.
Causange.
Also ich finde da ein
lass uns schon gerne weiterreden.
Die Portugiesen haben doch immer so ein bisschen auch mit dem S. Ich finde, daran siehst du auch so ein bisschen das Leben eines Keepers. Ne? Er kam ja zu Saisonbeginn schon rein, hat gegen die Bayern sehr gut gehalten, hat bei Beşiktaş Istanbul, bei dem Spiel, da war ich vor Ort, ein unglaubliches Spiel hingelegt. Also das war mit Worten gar nicht mehr zu beschreiben, bevor er sich dann in der Schlussminute selbst noch einen fast reingelegt hat. Das zeigt aber auch schon, dass bei ihm so ein bisschen Genie und Wahnsinn so an einer Stelle sind. Und dieses Tor gegen Mainz ist natürlich
Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich. Du sprichst ja auf dieses Piplitzer Reloaded-Tor an. Ne? Ja,
brutal.
Piplitzer damals, das war ja wirklich, der fiel ja einfach mit dem Ball auf dem Kopf ins Tor rein. Und er hat sich ja irgendwie noch... Also erst der Pass zu Skiri ist natürlich schon eine Katastrophe. Dieser Rückpass von Skiri ist eigentlich auch nicht besser. Und irgendwie hat man das Gefühl, wo springt denn der hin? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der hatte so ein bisschen Angst, mit dem Kopf gegen die Latte zu knallen oder sowas. Ne? Also es ist ja... Ich meine, der war so gut zu Beginn, dass viele schon gesagt haben, das ist das Ende von Kevin Trapp, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber auch dieses 3-1, wo er da den Ball ins Nirvana spielt, also das dürfte so wahrscheinlich für immer ein Tag zum Vergessen für ihn selber sein.
Ja, ich finde, für ihn war der unhaltbar wahrscheinlich. Aber
nein. Ja. Also, aber ich finde, du bist ganz schön schadenfroh, muss man ehrlich sagen.
Quatsch. Also ich kann auch eben.
Aber die Eintracht schwächelt auch, ne? So ein bisschen.
Ja, das ist ja wirklich es gibt so zwei Mannschaften, wo du einfach nie, da würde ich nie tippen. Nie. Weil du einfach nur verlieren kannst. Das ist Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Das ist wirklich so. Du kannst einfach die Uhr nicht danach stellen, wie die am Ende des Tages spielen, weil einfach Beständigkeit nicht gegeben ist. Inzwischen schreibt ja auch Bild und auch der Kicker genau nach meinen Worten immer wieder, gerade was Borussia Dortmund, das sage ich ja schon seit anderthalb Jahren oder seit zwei Jahren, dass einfach die Konstanz nicht da ist. Und hier zeigt sich bei Eintracht Frankfurt auch. Und ich verstehe immer nicht so, wie diese Kurve immer hoch und runter geht. Habe ich keine Erklärung für. Du?
Ja, Borussia Dortmund haben wir jetzt so oft besprochen. Also ich glaube, das ändert sich ja nicht.
Ich bin noch bei Frankfurt. Ich wollte...
Bei Frankfurt, auch das hat sich jetzt nicht geändert. Also diese Ergebniskrise dauert jetzt schon seit 3 Wochen an. Wir haben das gesagt, die Kraft geht vielleicht ein bisschen aus. Der ein oder andere hat nicht mehr die Leichtigkeit. Wurde es auch sehr hoch gelobt. Auch eine dreifach Belastung, die ich jetzt gar nicht als körperliche Ausrede, aber manchmal bist du dann mit dem Kopf vielleicht noch irgendwo bei einem Spiel in Lyon und spielst dann Samstag schon wieder. Gegner haben sich besser darauf eingestellt. Es ist unterm Strich trotzdem eine ordentliche Hinrunde. Aber das sind jetzt auch einfach Schwankungen, die mal drin sind. Ich würde lieber zum Abschluss der Bundesliga einfach die 3 Teams noch mal loben, die für mich die positiven Überraschungen sind. Das ist A, das Produkt. 24 ja. Punkte.
Das Produkt.
Die spielen jetzt gegen die Bayern nach der Winterpause. Ich weiß gar nicht, ob es sogar besser gewesen wäre, den Flow jetzt mitzunehmen. Also Ich finde, dass Gladbach auch mittlerweile auswärts eine Stabilität hat. Die haben sich wirklich, das hätte ich niemals gedacht nach der letzten Saison. Ich finde, man kann Werder Bremen nennen. Die haben wir ja letzte Woche besprochen. Ist richtig gut, was Ole Werner macht. Und man muss auch mal sagen, alle Achtung vor FSV Mainz 05, also auf dem Europa-League-Rang. Alle haben Bo Henriksen nur auf die Rolle des Motivators reduziert. Auch ich habe da die Frage gestellt, hat er noch mehr im Repertoire? Er ist jetzt 28 Spiele da, hat 48 Punkte in der Zeit genommen. Es gibt nur 4 Clubs, die mehr Punkte in der Zeit genommen haben. Also Chapeau, das hat wieder so ein bisschen was von Mainz DNA. Der Typ an sich ist sicherlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn er da mit seinen langen Haaren und einem leichten Bauchansatz über den Platz rennt. Aber der kann schon noch mehr. Also Mainz 05, für mich die positive Überraschung der Hinrunde. Herzlichen Glückwunsch.
Hätte ich ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht gedacht. Aber muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich beim Produkt auch safe nicht gedacht hätte, dass das so auf Platz 8 endet.
Übrigens, wirst du mit diesem Namen, irgendwann wird es einen Wikipedia-Verweis geben, Gerardo Seoane, in Klammern, so ein Querverweis, das Produkt.
Ja.
Irgendwann wirst du gefragt werden, ob man das benutzen darf und du der Urheber dafür bist. Ich habe so viele Gladbach-Fans in meinem Freundeskreis, die mir immer sagen, ja, das Produkt, Wahnsinn, wie das jetzt lief, weil andere nörgeln immer noch rum, oh, das Produkt, Wahnsinn. Dann hier, mein Freund Plauze immer so, wo könnten wir jetzt stehen mit einem richtigen Trainer? Ich sag, du bist doch nicht ganz dicht. Was ist denn mit dir los? Da stehen nur Mannschaften vorne, die alle mehr Kohle haben, Ausnahme jetzt vielleicht Mainz.
Werder
ja, auch. Ja, aber trotzdem ist ja die Richtung, Werder ist jetzt ein Punkt mehr. Ich weiß gar nicht, Werder und Gladbach spielen, glaube ich, mittlerweile in einer finanziellen Ebene. Aber dann muss man auch, wenn man das Produkt letztes Jahr zu Recht auch kritisiert hat, ne, durch diesen emotionslosen Auftritt am Ende an der Bank mit 34 Punkten, dann darf man jetzt auch mal sagen, Virkus hat mit seinen Leuten gut eingekauft und anscheinend scheint die Mannschaft ja nicht gegen das Produkt zu spielen. Also wie gesagt, das ist mittlerweile ein Begriff in Fußball-Deutschland.
Ich vermisse das ja irgendwie wirklich tatsächlich auch mal irgendwo im Doppelpass oder in der Glanzparade, dass irgendwann mir sagt, sag mal, Thomas, wie siehst du eigentlich das Produkt? Wenn das soweit kommt, dass Florian König irgendwann im Doppelpass auch das Produkt in die, also dann sind wir ganz oben angekommen, glaube ich, im
Ich glaube, in der Glanzparade habe ich dich sogar schon zitiert mit dem Namen Produkt. Hat sich aber noch nicht so durchgesetzt.
Hat sich noch nicht durchgesetzt.
Dann, noch nicht. Ich muss es noch öfter streuen.
Musst du bei Buschi und bei Fusi mal irgendwie öfter droppen.
Genau. Herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft. Kommen wir in Liga 2. Das Weiße tanzt unaufhaltsam Richtung Bundesliga.
Und das auf dem Betzenberg, das muss man auch erstmal hinkriegen, würde ich sagen. Das ist, und das hat auch gleich dazu geführt, dass der Sportdirektor vom FCK zurückgetreten ist. Direkt nach dem Spiel.
Ja, aber das hat aber nichts mit dem Spiel zu tun.
Nein, das hat nichts damit zu tun, das stimmt. Wie hast du es gesehen, das Spiel?
Oh, ich würde sagen, es war sehr aufgeladen zu Beginn. Lautern gegen Köln hat ja eine gewisse, auch eine hitzige Tradition. Ich finde, dass man gesehen hat, was der FCK wollte, dass da auch teilweise ein paar Ballstaffetten waren, wo du sagst, oh, das war jetzt nicht so der Hauruck-Fußball. Insgesamt war es aber doch eher mittelschwere Kost. Also ich finde, es war ein Auswärtsspiel, wie die letzten Auswärtsspiele vom FC fast immer. Man hat den Gegner mitspielen lassen, man hat hinten stabil gestanden und hat dann irgendwann einen Angriff konsequent zu Ende gespielt. Wenn Lemperle nicht da ist, ist Downs da und wenn Downs nicht trifft, dann macht es als Ljubicic. Ich kann mich an Also das letzte richtig gute Fußballspiel vom FC, mit Ausnahme der ersten Hälfte gegen Nürnberg, das ist schon lange her. Aber wenn du auf Dauer ständig 1-0 gewinnst, dann ist es natürlich auch ein Ausweis von Klasse. Hermann Gerland hat es ja gesagt, immer Glück. Und es ist ja noch nicht mal jetzt immer Glück. Also sie haben auch Spielglück. Sie haben Glück mit Schiedsrichterentscheidungen. Ich finde das Foul von, ich glaube, Ljubicic war es kurz vor der Halbzeit. Da hast du schon noch Glück, dass das nicht anders geahndet wird. Aber das passt dann alles zusammen. Sie nutzen ihre Chancen mit einer Eiseskälte. Struber hat einfach pragmatisch das Ganze angepackt oder angepasst. Und sie haben auch von der Qualität der Einzelspieler den besten Kader. Und wenn du nach so einer schwierigen Hinrunde dann da stehst, wo du jetzt stehst, dann würde ich sagen, können wir uns vom ersten Verein aus der zweiten Liga verabschieden. Also der FC ist durch.
Der ist durch?
Ja, ist für mich durch.
Das finde ich interessant, dass du sagst. Ich habe immer noch, das Gefühl, ich glaube, was gut gelaufen ist jetzt in den letzten Spielen, ist, dass man wirklich nur von Spiel zu Spiel arbeitet mit der Mannschaft. Das zahlt sich aus und das führt dann doch zu tun, dass die Konzentration da ist, wo sie hingehört. Allerdings habe ich auch noch so die letzte halbe Stunde gesehen, da war der erste FCK, Also war, also Kaiserslautern deutlich, deutlich besser, hatte ich zumindest den Eindruck.
Ja, aber jetzt ohne diese, wo du dann sagst, okay, da gibt's jetzt eine Chance nach der anderen und irgendwann ist mal einer drin, dass du beim 0-1 natürlich auf dem Betze dann das Spiel auch bestimmst, ist klar. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass Ache gefehlt hat. Also der wäre sicherlich in so einem Spiel auf jeden Fall für einen Treffer gut. Also deshalb sage ich ja, das ist jetzt kein, also wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, hättest du sagen müssen, völlig verdient. Aber wenn du dann halt einmal stichst und das in dieser Regelmäßigkeit von den letzten 5 Liga-Auswärtsspielen, glaube ich, 4-1-0 gewonnen, dann ist natürlich schon noch ein Muster zu erkennen.
Das stimmt, da bin ich komplett bei dir. Es hat sehr, sehr harte Worte in Paderborn gegeben. Beziehungsweise nicht in Paderborn, es hat von Kwasniak, dem Trainer, gegeben, der am Sky-Mikrofon gesagt hat, ja, wir sind einfach zu schlecht und die Mannschaft ist zu schlecht. Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist ein Stück weit Taktik, dass einfach auch die Spieler das mal hören, auch in der Öffentlichkeit, oder ist das allen drüber, weil du vielleicht dann doch ein bisschen gefrustet bist, weil du nicht Trainer beim HSV geworden bist und doch Merlin der Zauberer mit dem 2-Punkte-Schnitt bleiben durfte?
Man müsste die zeitliche Relation berücksichtigen. Ich weiß nicht genau, ab wann Kwasniok schon wusste, dass er kein Trainer beim HSV wird. Er hat es ja, glaube ich, nach dem Spiel gemacht gegen Karlsruhe. Der HSV hat ganz konkret, glaube ich, bei ihm angefragt. Es gibt ja auch das Gerücht, dass Kwasniok gehandelt wird in Stuttgart, wenn Hoeneß denn tatsächlich Nachfolger in Leverkusen von Alonso werden sollte. Kwasniok ist ganz sicher eine heiße Aktie, weil er überragende Arbeit in Paderborn macht. Er hat vorher schon super Arbeit in Saarbrücken geleistet. Auch am Anfang in Jena, bis er nachher da, glaube ich, ein bisschen drüber war. Er spielt vor allen Dingen, er weiß, wie er Fußball spielen lassen kann. Das können nur wenige. Also von daher ist er sportlich, finde ich, über jeden Zweifel erhaben. Er hat natürlich als Typ schon auch eine Art, an der man sich reiben kann, die sehr provokant ist. Ich kann mich erinnern, er hat den Torwartwechsel vollzogen vor dem Spiel von Paderborn hier in Köln. Da hat er Schubert für Böwing gebracht und hat einfach gesagt, nö, da war die Qualität nicht da in den ersten 9 Spielen. Weißt, normal kannst du ja auch mal sagen, hab das Gefühl, der fängt im Moment keinen Unhaltbaren und so. Also diplomatischer Dienst würde er nicht eintreten. Ja, auf der anderen Seite, jetzt mit 28 Punkten als Paderborn so seine ganze Mannschaft so in Schutt und Asche zu legen, finde ich, obwohl ich bin Fan des Trainers Kwasniok, finde ich schon schwierig, muss ich sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass du da auch Probleme hast, die Mannschaft bei dir zu halten. Und wenn es so sein sollte, dass er es kalkuliert gemacht hat, um die Freigabe für den HSV zu bekommen, dann, glaube ich, hat er sich damit keinen Gefallen getan. Wenn es wirklich der Frust war, weil die letzten Ergebnisse auch nicht mehr so gepasst haben und er überehrgeizig ist, dann kann man das einem immer noch gar nicht so alten Trainer vielleicht auch noch verzeihen. Dann muss er aber jetzt im Winter wirklich Wege finden, seiner Mannschaft zu zeigen, dass er da übers Ziel hinausgeschossen hat. Weil ich würde mich als Spieler auch nicht so gut finden, wenn der Trainer vorne mir sagen würde, eigentlich seid ihr es gar nicht wert. Also schwierige Situation und Paderborn hat ja die Freigabe auch gar nicht erteilt. Aber ich glaube, wenn sie die Freigabe erteilt hätten, dann ich glaube schon, dass das Kwasniok gereizt hätte, zum HSV zu gehen. Und ich glaube auch, dass er sich das zugetraut hätte, weil Selbstbewusstsein ist bei ihm nicht nur in Spurenelementen zu finden.
Ja, wobei er dann doch gesagt hat, dass ihm einfach dass die Qualität fehlt.
Ne? Ja, also natürlich, die Qualität der Mannschaft, das habe ich ja gerade gesagt.
Ja, interessant. Also es gibt ja nun viele Stimmen, die sagen, dass es Kalkül war. Entweder um die Mannschaft in Anführungsstrichen nochmal schön vor Weihnachten zu motivieren, finde ich einen schwierigen oder wäre dann ein schwieriger Führungsstil. Und auf der anderen Seite, du hast es ja gerade eben gedroppt, wenn es eine Provokation gewesen sein sollte, dann ist dieses Pokerspiel leider nicht richtig gut ausgegangen, weil Merlin einfach mal mit 5-0 geliefert hat gegen Fürth. Beeindruckend. Und und somit dann ein Treffen hat es dann gegeben am Sonntag mit Stefan Kunz, mit Herrn Huber, auch Finanzvorstand, wer war noch dabei? Der Kaderplaner war mit dabei, der auch ein bisschen angeblicher in der Kritik steht. Und dann hat man sich geeinigt und hat gesagt, du darfst bleiben, lieber Zauberer. Wie siehst du das jetzt? Also, 34 Jahre alt, du hast dich ja in der letzten Ausgabe dieses fantastischen Podcasts auch schon mal geäußert. Und ich glaube übrigens, es gibt sehr, sehr viele HSV-Fans bei uns, die uns bei Instagram übrigens folgen. Guck mal bei Eier, wir brauchen Eier. Wie siehst du es jetzt als eingefleischter HSV-Fan? Du hast jetzt einige Trainer durch, du hast einige Kilos verloren, alleine einfach nur durchs Ausschwitzen von Ärger. Der Geysir quasi ist übergelaufen die ganze Zeit und zwar kalt, kalter Schweiß war das. Wie siehst du das jetzt?
Ja, ich habe ja letzte Woche schon einiges zur Trainerfindung gesagt. Ich bleibe dabei, ich finde das, wie es Stefan Kunz gemacht hat, alles andere als überzeugend. Ich finde auch die Trainer, mit denen es Kontakt gab, also auch vom HSV, denn das ist ja auch immer interessant, wie dann teilweise Dinge interpretiert werden, habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Da wird dann gesagt, ja gut, der war mit Labbadia, das waren Kumpels, da war der mal so ein bisschen im Gespräch. Dann fühlt sich dann irgendein Ahnungsloser im Aufsichtsrat bemüßigt zu sagen, ah, Labbadia, als der hier war, gab es da nicht irgendwelche Geschichten? Nee, Fakt war, der war im Europapokal-Halbfinale und hat den HSV aus unmöglicher Situation gerettet und er war Zehnter in der Bundesliga, bevor er dann von den Beratern von Herrn Kühne praktisch mehr oder weniger aus dem Verein geschasst wurde. Ich fand den Ansatz mit dem Trainer von Malmö. Malmö muss jedes Spiel als schwedische Spitzenmannschaft spielen, wie ein Pokalspiel gegen den Gegner, der sich hinten reinstellt. Den fand ich interessant. Dann war ja anscheinend auch Rafael Vicky noch in der Verlosung. Allerdings alles Trainer, die schon durchaus auch einen anderen Ansatz verfolgen. Also ich glaube, man kann als Trainer, als Sportvorstand schon sagen, ich unterhalte mich mal mit dem einen oder anderen. Aber wenn Steffen Baumgart so angeschossen war, damals nach dem Spiel in Braunschweig, da hätte man die zwei Wochen in der Länderspielpause auch anders nutzen können. Oder man hätte von Anfang an gesagt, Merlin, der Zauberer, du bist es jetzt, du bist ein Hamburger Junge, dir vertraue ich das Ganze an. Also das wird jetzt sicherlich verkauft als taktisch klug, das Ganze mal abzuwägen. Ich finde, es war keine stringente Linie. So, jetzt ist es aber Merlin bei meinem Herzensclub. Er hat in diesen vier Spielen einen Zwei-Punkte-Schnitt geholt. Er hat eine starke Leistung gegen Karlsruhe gezeigt. Gegen Darmstadt war es wackelig. Da war allerdings Darmstadt auch bärenstark. Erste Halbzeit Ulm indiskutabel. Dann hat seine Umstellung gefruchtet. Gegen Fürth war es jetzt richtig gut. Von daher sage ich, wir haben so viel probiert seit dem Abstieg. Warum soll das nicht mit einem Mann aus den eigenen Reihen funktionieren? Also ich finde, er ist ein total authentischer, anständiger, netter, angenehmer Zeitgenosse. Er scheint ja bei der Mannschaft gut anzukommen, wobei ich das auch immer, wenn eine Mannschaft dich so augenscheinlich lobt, das ist auch nie so einfach. Er hat wohl das Vertrauen der Öffentlichkeit und jetzt auch der Bosse. Und er ist zumindest einer, wo du sagen kannst, ey, das ist einer von uns, der hat sicherlich auch ein Stück weit mehr Kredit. Mhm. Er lässt Otto Stange von derselbigen, wobei das hat Baumgart auch schon gemacht. Stange ist ein Juwel, also gefällt mir richtig gut, der Junge. Für mich werden nur zwei Sachen entscheidend sein. Der HSV hat nach diesem 3-0-Knallstart gegen Fürth bis zur Halbzeit, also zwischen Minute 16 und 45, wieder nachgelassen. Und das ist das, was ich nicht verstehe, warum du nicht, wenn du merkst, der Gegner taumelt, warum du da nicht nachsetzt. Das ist eine Krankheit, die kriegen die einfach nicht raus. Das macht mich wahnsinnig vom Fernseher oder im Stadion. Und das Zweite ist, wenn die Situation so eng bleibt, wenn noch wackeligere Situationen kommen, wie viel Autorität hat dann Merlin, der ja immer noch aussieht eigentlich wie einer, der Absolvent auf der Trainerbank ist. Wie viele hat der dann wirklich Autorität in der Kabine? Die Führungsspieler stützen ihn. Das ist gut. Jetzt müssen sie dann aber auch liefern. Also ich habe gesagt, der eine Aufstiegsplatz ist für den FC weg, sind also noch anderthalb zu verteilen und dass du nach so einer Hinrunde, der ich maximal die Note 3,5 geben würde, überhaupt noch wirklich absolut intakte Aufstiegschancen hast, ist natürlich auch eine Kuriosität.
Das ist es. Bin ich komplett bei dir und ich bin mal sehr, sehr gespannt, gehen die Spieler da einfach nur den Weg des geringsten Widerstandes? Da gab es ja
sehr gute Frage von dir.
Ist es einfach so, dass dieser Typ, den, da haben sie ja vielleicht einfach so ein bisschen das Gefühl, ah, den haben wir ganz gut im Griff, den können wir gut handeln und wenn wir letztendlich in der Kabine auch ein Stück weit die Oberhand haben, dann macht es uns das Leben einfacher. Junger Kerl und als Davy Selke würde ich das wahrscheinlich ähnlich auch sehen. Meine ich gar nicht böse, sondern ist irgendwie auch legitim. Das, finde ich, könnte nochmal schwierig werden. Diese Frage werden wir noch beantworten müssen und wir werden auch beantworten müssen, ob es jetzt genau der Tupfer ist, den der HSV gebraucht hat, um aufzusteigen. Du hast komplett auch recht. Es sind lächerliche drei Punkte.
Die und du hast ein Bomben-Tor-Verhältnis. Das kann am Ende ja auch ein Punkt wert sein. Ne? Das muss
absolut.
Man auch sagen. Plus 16.
Absolut. Finde ich auch. So, also da ist noch lange, lange nicht alles auserzählt.
Ja, apropos Tore, darf ich das nur sagen, weil wir ihn ja auch klar. Immer häufiger kritisiert haben. Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Ich habe aber auch vor der Saison hier gesagt, ich glaube, dass Selke in der zweiten Liga für 12 bis 15 Tore gut ist. Mhm. Er ist kein Klatzel. Also Klatzel ist der beste Offensivspieler dieser Liga. Mhm. Und er hat gegen Darmstadt, hattest du das Gefühl, in dieser Schlussminute, wie hat er den Fuß jetzt gerade eingehangen? Gegen Ulm war es auch ein bisschen Pech mit dem Innenpfosten. Aber 10 Tore, die musst du auch mal machen in der Halbserie. Mhm. Also dafür Hut ab. Und das hatte ich vor der Saison gesagt. Ich hätte als FC den behalten, weil der am Anfang bei den Spielen, wo der FC mit Offensivfußball brilliert hat, der hätte vielleicht die ein oder andere Chance gemacht und hätte auch den medialen Druck von den jungen Leuten runtergeholt. Jetzt brauchen sie natürlich nicht mehr, weil Lemperle und Downs liefern. Aber 10 Tore müssen erstmal erzielt werden. Und übrigens noch eine ganz kurze Frage. Was sagst du denn als FC-Fan dazu, dass der Rohdiamant weg ist? Also, dass Lemperle am Ende der Saison geht und damit wieder eins der großen Talente, das finde ich schon richtig bitter. Also, wenn ich FC-Fan wäre, würde mich das richtig ankotzen.
Boah, das ist ein schwieriges Feld. Also ich glaube, erstmal als FC-Fan muss man sagen, das ist natürlich ein brutaler Verlust, weil es einfach ein Spieler ist, der, man muss ja mal sehen, es ist nicht so, dass er im Moment nur liefert, sondern es ist so, dass der ja auch aufgebaut wurde. Also das heißt, ich würde schon sagen, Lemperle hat dem ersten FC Köln einiges zu verdanken. Ich glaube, da waren einfach auch ein paar Leute im Hintergrund, die dafür gesorgt haben, dass sie ihm auch einen Weg gezeigt haben und er wurde besser und auch die Laie nach Fürth, das sind ja alles so Sachen gewesen, die vergisst man dann immer sehr schnell als Fan auch. Da ist einiges gut gelaufen und ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses Thema ja jetzt nicht erst jetzt hochgekocht ist. Was ich schwierig finde in dieser ganzen Gemengenlage, wenn man sich das mal als Fan, aber auch als Fußballfan insgesamt anguckt, das ist die gesamte Situation um Rogon, also um diese Beraterfirma, die ja im Grunde genommen eigentlich ganz Hoffenheim versorgt und davon lebt und du dann auf einmal wirklich auch als Verein so ein bisschen in die Mühlen dieser findigen Berater kommst. Ich finde es richtig, wenn das so ist, dass der SFC Köln sich da auch positioniert und sagt, es ist völlig egal, wie gut ein Spieler ist. Ein Spieler ist auch selber auch noch ein eigenständiger Mensch und wenn er sich mit solchen Leuten zusammentut, dann muss er eben einfach auch akzeptieren, dass wir da nicht in irgendeiner Form mitgehen. Und ich finde eigentlich auch, dass das von den Fans eher honoriert werden müsste. Weil das, wenn wir jetzt vom 1. FC Köln sprechen, letztendlich einfach auch die Haltung des Vereins ist, dass wir hier nicht anfangen und es geht nur noch um Kohle und es ist scheißegal wie. Das scheißegal wie, glaube ich, war in Köln nie ein Thema. Das tut weh, dass Tim Lemperle weggeht, aber er wird seine Gründe haben und ich würde dann auch sagen, Tschüssikowski, viel Spaß in Hoffenheim und überleg dir das nochmal mit deinen Beratern, weil das ist tatsächlich eine Firma, die durchaus schwierig ist, wenn man da mal so ein bisschen recherchiert und auch Statements, die der Inhaber der Agentur von sich gibt und auch von sich gegeben hat in der Vergangenheit, dann kann man Tim Lemperle nur dazu raten, sich vielleicht einfach umzuorientieren. Und man hat mit Downs ja eine Alternative, die gut ist. Man sieht, ihm fehlt ein Stück weit auch noch ein bisschen die Körperlichkeit. Aber ich bin nicht bange, dass der 1. FC Köln noch so aufsteigt. Wie siehst du es? War viel drin jetzt.
Ja, da war eine Menge drin. Also ich finde das Gebaren der Firma Rogon, vor allen Dingen in Hoffenheim, bin ich bei dir, das ist sehr irritierend. Ich weiß auch nicht, in welchem Verhältnis sich da Dietmar Hopp verloren hat. Alles richtig. Ich weiß auch nicht, ob du als junger Spieler, und Lemperle ist eine Rakete, ob du jetzt nach Hoffenheim gehen musst, spricht aus sportlicher Sicht was dafür, wenn sie in der Liga bleiben, dass du sagen kannst, da hast du eigentlich nicht den großen Druck. Du kannst als junger Spieler aufgebaut werden. Die spielen zumeist mindestens versuchen, einen attraktiven Offensivfußball zu spielen. Da kannst du dich vielleicht nochmal entwickeln. Vielleicht ist seine persönliche Befürchtung, wenn ich mit dem FC aufsteige, bin ich da im Abstiegskampf. Es gibt sicherlich auch sportlich ein, zwei Sachen, die für Hoffenheim sprechen. Dagegen spricht aber auch eine Menge. In Hoffenheim ohne große Emotionen Fußball spielen, das musst du dann auch wollen. Ich stelle mir nur eine ganz andere Frage. Wenn ich jemanden wie Tim Lemperle in meiner eigenen Jugend habe, dann sehe ich den ja am Geißbockheim, wenn ich möchte, täglich. Ich sehe den, wie der spielt in der B-Jugend, in der A-Jugend. Mhm. Ich muss ja als Sportvorstand oder Kaderplaner auch diesem Jungen eine Perspektive aufzeigen. Und wenn ich den ausleihe nach Fürth zu einem Zeitpunkt, wo der schon ein paar Mal reingeschnuppert hat in die erste Mannschaft, wo du eigentlich siehst, was der für ein Potenzial hast, wo du aber sagst, der Junge muss spielen und der kommt gerade nicht dran, dann habe ich doch in dem Moment als Verein noch den Hebel in der Hand. Ich kann niemand nötigen, wie Lemperle jetzt zu unterschreiben, das muss der selber. Aber zum Zeitpunkt, wo ich den nach Fürth ausleihe, wenn ich da vorschlage, pass auf, ich leihe dich aus, dann kommst du zurück und danach greift ein dreijähriger Anschlussvertrag mit einer Summe, zum Beispiel X, die jetzt höher liegt als das, was du jetzt hast, und spielst du im ersten Jahr mehr als 25 Mal, da wird das nochmal erhöht. Dann würde doch selbst Rogon, die jetzt sagen, guck mal, wie der Lemper liefert auch im Herrenbereich, dann hätten die doch diesen Vertrag unterschrieben. Und das sehe ich unter weitfristiger Planung. Jetzt kannst du den nicht mehr halten. Aber als der ausgeliehen wurde, da hattest du das Heft noch in der Hand. Der war ja froh und der ist diesen harten Weg über Fürth gegangen. Der hätte damals, bin ich mir zu 95% sicher, diesen Vertrag in Köln unterschrieben. Der hat nicht vor 2 Jahren schon gesagt, ich kokettiere da mit Hoffenheim. Und da hat man es einfach verpasst. Und wenn ich sehe, dass Finkräfe darüber nachdenkt zu gehen, weil jetzt Paccarada spielt, die Personalie Obich habe ich hier schon lang und breit besprochen, Wirtz ist weg, Bissek, der bei Inter Mailand richtig gut spielt, jetzt geht schon wieder einer weg, dann läuft aber schon auch einiges falsch in weitsichtiger Kaderplaner. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese 31 Punkte und die Herbstmeisterschaft jetzt nicht auch so ein bisschen das Ganze vernebeln. Ich habe das hier gesagt, ich glaube, dass Christian Keller ein sehr guter Mann ist, um einen Verein strukturell aufzustellen, nach dieser Geld- und Wegwerfmentalität der Herren Werle, Fee und Held. Was kostet die Welt? Aber ob er diese letzte Sportkompetenz hat und wer ihn dabei berät, das darf man zumindest im Falle Lemperle mal nachfragen.
Da bin ich komplett bei dir. Es ist eine sehr fragile Situation. Ich glaube auch, dass Christian Keller, der hat übrigens gesagt, es ist eine schöne Momentaufnahme, die Herbstmeisterschaft. Er ist weit davon entfernt, da jetzt irgendwie komplett die Bengalos abzufeuern innerlich. Das ist so nicht. Ich bin auch bei dir, dass es schwierig ist, wie von außen, wie geplant wird, bin ich auch komplett bei dir. Man weiß aber auch, wenn du einmal, und das bist du mit Sicherheit auch, wenn du ein bisschen durch die NLZs gehst und wenn du siehst, wie die arbeiten, im Speziellen bei zwei Clubs habe ich mir das mal angeguckt, dann ist es einfach so, dass Spieler sich teilweise auch mal schnell in die und dann wieder in die andere Richtung entwickeln, siehe Noah Katterbach. Das kann eben ganz schnell gehen und da hast du halt einfach auch nicht immer so viel Weitsicht kannst du gar nicht haben. Du kannst halt in so einen Menschen einfach nicht reingucken in die Entwicklung und das ist, glaube ich, wirklich schwierig, dass das Brennglas immer wieder darauf, das ist eigentlich im Grunde genommen eigentlich nur durch die Personalie Florian Wirtz entstanden und da bin ich komplett bei dir. Da ist es dann auch schwierig gewesen in der Entscheidungsfindung und man sieht ja, was aus dem geworden ist und ich bin mir ziemlich sicher, diese Anlagen hast du halt weit früher gesehen und vielleicht hättest du ihm da was anderes anbieten müssen.
Ja, und du kannst ja auch Verträge auch gestalten, habe ich ja gerade gesagt.
Ja, schreib aber brauchst rein, du die Kohle dafür. Ne?
Ja, also, aber wenn du 20 plus hast, dann kriegst du halt eine Gehaltserhöhung. Und was hier schon in Geld verbrannt worden ist, was soll er kriegen, 200.000? Dann hättest du halt reingeschrieben, dann wird im nächsten Jahr der Vertrag auf 500.000 gemacht, wenn du mehr als 20 machst. Damals hätten die den Vertrag unterschrieben. Das ist mein Wort. Dass nicht alle, die in der Jugend gut sind, im Profibereich nachher Stars werden, das ist ja klar. Aber hier gehen zu viele weg, die nachher wirklich eine gute Rolle spielen. Das darf man auch mal anmerken.
Das darf man anmerken, aber der erste FC Köln hat halt einfach nicht die finanziellen Voraussetzungen, die andere Clubs haben. Das ist oder hatte das. Also jetzt sieht es ja.
Aber hier wird schon auch gutes Geld bezahlt, gerade für diesen Zweitligakader. Ist mit Abstand der teuerste. Also da hätte schon auch vor 2 Jahren noch Geld für Lemperle da sein
können. Ist richtig, aber dieser Kader ist auch, hast du auch gesehen, tatsächlich im Wert deutlich gefallen. Also gibt ja dieses Ranking und da im ist der SFC Köln die Mannschaft, die streckenweise am meisten verloren hat im Kaderwert.
Naja, also bevor wir jetzt hier einen Podcast nur noch in der zweiten Liga beim HSV und FC machen, finde ich noch, dass es Wahnsinn ist, wie Darmstadt die Liga durchflügt und verliert dann in Regensburg beim Tabellenletzten. Das ist Wahnsinn. Und wenn du dir wenn du dir das oben alles anguckst, ne, dann denkst du so, ja gut, Elversberg haben wir letzte Woche gefeiert, Magdeburg,
brutal.
Also Magdeburg stark und brutal, was da natürlich passiert ist. Auch natürlich, da denken wir natürlich auch an die Opfer, an die Nahestehenden, auch an die Stadt Magdeburg. Und die Vereine haben ja auch da ein Zeichen gesetzt. Um jetzt trotzdem im Fußball zu bleiben, Hannover ist zwei Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz und irgendwie hast du das Gefühl, es sind alle total unzufrieden. Düsseldorf bekommt jetzt diesen Blues, den ich übrigens prophezeit hatte nach dieser Relegation. Lautern glaube ich nicht, dass es am Ende personell reicht, gerade ohne Ache. Und Darmstadt, das ist dann auch Wahnsinn. Also, dass 10 Mannschaften realistische Aufstiegschancen zu dem Zeitpunkt haben und hätte Schalke sich vielleicht 2 Wochen früher berappelt, würden wir davon auch noch reden. Das ist schon irre. Spricht aber auch, das darf man auch mal ganz klar anmerken, spricht jetzt nicht unbedingt für wahnsinnige Qualität in Liga 2.
Nee, das ist genau, lustig, dass du es sagst, weil ich dich immer schon fragen wollte, diese Enge in der Liga, ist das eine Frage von Spannung und von tollem Fußball oder ist es so, dass es eine Liga ist, die insgesamt überschaubar gut nur ist? Wie ordnet man das überhaupt?
Es ist eine ganz spezielle Art von Fußball, die da gespielt wird und diese vielen Traditionsvereine sorgen dafür, dass sich viele nominell schwächere Gegner immer pushen können, wie in einem Pokalspiel, wenn Schalke, Köln, der HSV kommen, doch wahrscheinlich Lautern und Nürnberg, das ist was ganz Besonderes, aber es führt nicht dazu, dass da ein richtig guter Fußball gespielt wird. Siehe beim Tabellenführer, der die höchste individuelle Qualität hat, aber mit seiner Spielweise auch in den letzten Spielen keinen mehr vom Hocker runterreißt.
Dann gehen wir doch einfach mal zu jemandem am Ende dieses Podcasts, der spielerisch, der seine Laufbahn, der im Grunde genommen alles richtig gemacht hat und der einer der schillerndsten und tollsten Spieler in Spanien gewesen ist, nämlich Jesus Navas.
Ich würde einmal einhaken, super, dass du ihn erwähnst, aber schillernd er eher nicht, eher so ein ganz ruhiger, angenehmer Arbeiter, der durch seine Bodenständigkeit strahlt.
Ja, mein Schillernd ist ja ein anderes als deins. Also
ja, aber gut, niemand sagt zu dem der schöne Jesus. Also du bist der schöne Mike, du stehst für Schillernd.
Naja, aber du bist ja auch Schillernd und bist eher nie Jesus Navas. Also.
Du hast ja gerade noch die Kurve bekommen.
Ich sag nur einfach mal, 39 Jahre alt, 516 Mal ist er in der Liga aufgelaufen, 26 Tore geschossen, wird überschaubar. Vereinstreue pur, kann man auch sagen. Findet man heutzutage auch nicht so. Also er ist schillernd im Sinne von bodenständig pur. Und was soll man zu ihm noch sagen? Es ist eine Laufbahn, die es selten so in der Form gibt. Und mit 39 könnte man auch von Lukas Podolski sprechen, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, sonst wird es echt ein FC-Podcast. Möchte ich auch nicht vergleichen. Was fällt dir noch ein zu Navas?
Ja, weil du gerade sagst, wenig Tore erzielt, er hat ja nun rechter Außenverteidiger oder defensives klar, Mittelfeld gespielt, klar, ne? Also von fair. Daher okay. Ist gebürtiger Sevillaner, war einmal im Ausland, auch eine gute Adresse, Manchester City, auch mit denen Titel geholt. Alle, mit denen man so spricht oder hört, äußern sich einfach nur total angenehm über ihn. Er ist ja auch Weltmeister geworden und zweimal Europameister, hat auch bei diesen Turnieren gespielt, nie die große Geige, eher so ein ganz angenehmer Typ, wo du weißt, den kannst du in jedem Spiel reinstellen. Er hat dieses Jahr mit fast 40 noch bei der EM seine Rolle gespielt, also Hut ab davor, das vergessen dann manche auch vielleicht so ein bisschen. Er ist jemand, der diese Stadt verkörpert, der auch diesen FC Sevilla, der diese Wahnsinnsmannschaft in der Europa League ist, er hat 4-mal diesen Titel mit Sevilla gewonnen, unglaublich. Wie beliebt er ist, ich empfehle jedem auf YouTube, ich krieg schon wieder Gänsehaut, diesen Abschied vorgestern im Bernabeu, ne? Ja. Also ich meine, dass ein Spieler des Gastes so gefeiert wird bei Real Madrid, das ganze Stadion sich erhebt, boah, also das macht einem so einen Schauer über den ganzen Körper. Wunderbar, dessen für die Leute bei Real dreht sich ja eigentlich nur alles um Real. Da wurde mal Ronaldinho beklatscht, weil der Real so vorgeführt hat. Also das war schon richtig stark. Ich persönlich habe die coole Geschichte gehabt, hier 20, Finale Sevilla gegen Inter in Köln zur Corona-Zeit. Laura moderiert mit Roman Weidenfeller am Strand. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Bin mit Olaf Thon im Stadion, Stadionmoderation. Dann kommt Navas vom UEFA-Delegierten. Der kam gerade im Jahr vorher aus England. Ich sage, congrats, Jesus, in Englisch. No, Espanol. Und ich habe bei so einer Volkshochschule habe ich 5 Stunden Spanisch mal gemacht.
Volkshochschule Mayen, du.
Ja, in Köln war es sogar. Und hatte das Glück, dass ich mir mit Google Translator 2 spanische Fragen aufgeschrieben habe. Aber Navas antwortet fast 2 Minuten. Du findest das übrigens auf YouTube, mein lieber Freund.
Oh, sehr gut. Das muss ich auch reinziehen.
Ja, musst du dir mal reinziehen. Und dann höre ich nur aufs Ohr, wir haben niemanden, der das hier übersetzen kann. Und ich habe dann so in der Übersetzung, ja, er als gebürtiger Sevillaner platzt halt vor Stolz, weil ich habe nur Sieto Titolo und Grande Familia und sowas habe ich verstanden gerade. Und habe dann noch eine unfallfreie Übersetzung. Und meine spanischen Freunde haben mir danach geschrieben, zu 80% richtig. Ich hatte, glaube ich, über 300 WhatsAppen da. Also Jesus Navas verbinde ich auch persönlich was ganz Besonderes mit. Und ja, um es rund zu machen, ich finde es toll, wenn wir über so Geschichten noch erzählen können, dass einer daherkommt, war einmal weg bei einer Riesenadresse, kommt zurück und steht für so vieles, was den Fußball so toll macht. Also Glückwunsch zu einer tollen Karriere, Jesus.
Und er sagt in den letzten...
Felicitaciones, Jesus, würde der Spanier sagen.
Also ich würde sagen, das war jetzt zu 80% richtig, was du da gesagt hast. Aber in den letzten Minuten sagte er, konnte ich nichts sehen. Ich schaute auf den Boden und erinnerte mich an all die Momente, die ich erlebt hatte. An die Freude, die ich meinem Sevilla und meiner Nationalmannschaft bereitet habe. Ich denke, es ist etwas Einzigartiges, so viele Menschen glücklich zu machen. Habe ich ohne Google Translate jetzt rausgesucht. Mein Spanisch ist ja fließend, also von daher. Nein, aber groß, ganz toll, finde ich auch. Also richtig, richtig gut. Schön auch, dass wir die letzte Folge für dieses Jahr ist schon brutal. Ist wirklich brutal. Es ist wirklich brutal. So schön beenden können, oder?
Wie siehst du? Absolut. Ja, finde es wunderbar, so eine Geschichte. Ich danke dir, lieber Mike, dass man trotz mancher Diskussionen so viel Spaß mit dir montags hat. Ich danke dem Technikchef, der sich das hier immer anhört von uns und dann, ja, ich komme 5 Minuten später und nicht 3 Minuten früher und kannst du noch ein bisschen hochladen, was der schon alles für uns gerettet hat. Das ist ja Wahnsinn. Also wer irgendwie mal eine Lampe anbringen muss oder sowas, einfach beim Technikchef melden. Der kann einfach alles, der Mann. Ja. Und unseren Hörern wünsche ich, bevor wir uns am 13. Januar zurückhören, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und wirklich ein paar ruhige, schöne Tage.
Ich kann euch nur empfehlen, guckt einfach mal immer ab und zu, wenn ihr Sehnsucht habt, immer mal wieder bei Instagram rein. Eier, wir brauchen Eier. Wir werden euch da so ein bisschen mit Urlaubsfotos auf dem Laufenden halten. Mal gucken, was Thomas Wagner mir so rübergibt und was ich auch geben kann. Im Vergleich zu dir habe ich halt einfach nicht diese beigefarbenen Anzüge und diese kurzen Krawatten. Also das ist etwas, da werde ich noch nachlegen müssen. Gelobe ja. Besserung. Und ja, danke dir für ein wunderbares Jahr. Das war ein ganz, ganz wilder Ritt. Wir haben wahnsinnig viel Menschen dazu gewonnen, die Eier, wir brauchen Eier hören, was ich großartig finde. Wir haben einen Technikchef, der outstanding ist, der ein Superstar wurde, quasi durch Instagram, der in Köln nicht mehr über die Ringe gehen kann, ohne dass Leute einfach sagen, Moment mal, Sekunde, das bist doch der Technikchef. Wir haben Produkte geschaffen, wir haben geweint fast miteinander, wir haben sehr viel gelacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich danke dir, es war einfach Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn.